Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Cardinalem prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Domradio. Sonntagslicht.
Ja, wir haben einen neuen Papst, Leo den 14. Am Donnerstagabend war es soweit, während die Welt auf Möwen guckte, aber auch auf einen Schornstein, stieg der weiße Rauch auf und wir können uns freuen auf einen US-Amerikaner als Papst, der aber die Welt kennt. Leo der 14. seit Donnerstag das neue Oberhaupt der katholischen Kirche. Ich bin kein Oberhaupt, ich bin nur der Olli, Olli Kelch. Im Sonntagslicht. Ich grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und was erwartet uns nun mit Leo dem 14.? Überwiegend Positives, sagen zumindest viele, die wir gefragt haben, im Vatikan.
Wir hoffen uns, dass er genauso gut ist wie Papst Franziskus.
Ja, ich wünsche mir, dass die Kirche weltoffener wird.
Ich glaube, trotz meiner Unreligiosität, dass es schön wäre, wenn ein Mensch wie der letzte Papst Franziskus eine ähnliche Qualität aufweisen würde mit ähnlichen gesellschaftspolitischen und spirituellen Ideen.
Dass sie auch die Jugend wieder begeistern kann. Ich bin ja selber auch katholisch, aber die Kirche fasziniert mich nicht mehr so.
Was wünschen Sie sich denn vom nächsten Papst?
Mehr auf die Jugend eingehen, mehr auf die Jugend hören. Das, was man in der Kirche beschließt, in den Konzilien, muss auch umgesetzt werden direkt.
Und er sollte auf jeden Fall nicht altmodisch sein, sondern moderner sein. Also Francesco war schon ganz gut. Er sollte nicht abgehoben und nicht eingebildet sein, sondern ein natürlicher Mensch.
Ja, ich erhoffe mir jemanden, der einerseits die Traditionen wieder in den Vordergrund stellt, aber gleichzeitig auch wie Franziskus auf die Menschen zugeht und alle Menschen gleich behandelt, wie Jesus es damals auch getan hat. Und irgendwie dieses Gleichgewicht halten kann zwischen Lehramt, aber gleichzeitig Offenheit für alle.
Mitfühlend sein für die Mitmenschen, auch gerade arme Menschen im Fokus haben, das ist eigentlich eine vornehme Aufgabe der Kirche, sich auch um die zu kümmern, denen es nicht so gut geht.
Also Franziskus war toll.
Ich würde mir es wünschen, eine Persönlichkeit wie ihn wieder zu haben, der vielleicht einiges in der Welt bewegen kann.
Wir haben übrigens auch Social Media genutzt und haben tatsächlich jemanden gefunden, der vor Ort war, eigentlich als Tourist, aber trotzdem bewusst dorthin gereist ist, um einfach beim Konklave dabei zu sein, mitzuerleben, wie dieser weiße Rauch dann aufsteigt und auch mitzuerleben, was die ersten Worte des Papstes sind. Und das war Benedikt Dahm, mit dem habe ich mich unterhalten vergangene Tage. Ich wollte wissen, was er zu Leo den 14. sagt.
Kardinal Prevost war keiner, der jetzt ja zu den absoluten Favoriten gehörte. Und ich habe schon im Vorfeld immer gesagt, wenn spekuliert wurde, es wäre wahrscheinlich gut, wenn ein Kandidat gefunden wird, der eher ein Überraschungskandidat ist und der vor allen Dingen nicht zu klar in irgendeinem Lager steht. Wir brauchen doch irgendwie einen Papst, der alle Menschen erreichen kann. Und ich hatte den Eindruck, da hat er schon mal eine Kostprobe von gegeben, dass er genau das kann. Also die Menschen auf dem Petersplatz waren, glaube ich, von der ersten bis zur letzten Reihe von ihm irgendwie angetan. Er hat die Leute in seinen Bann gezogen. Und das hat einfach erstmal einen tollen Eindruck gemacht. Ja, und was den Namen angeht, da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Also als Theologe habe ich überlegt, es wäre nicht klug, wenn er jetzt zu stark an seine unmittelbaren Vorgänger anknüpft. Und Leo ist schon ein Name wirklich mit Programm. Leo der 13. war ja der Papst, der die Kirche ins 20. Jahrhundert geführt hat, der auch in seiner Zeit ein Papst der Modernisierung war, vor allem der katholischen Soziallehre. Und eben auch ein Intellektueller. Und ich glaube, da habe ich so das Gefühl, das ist auch ein Punkt, den dieser Papst aufgreifen wird. Das ist auch wieder ein Intellektueller auf dem Papstthron.
Und dann gab es da ja auch noch eine Möwe. Die hat allen die Show gestohlen. Und Benedikt Dahm war auch total begeistert.
Selbstverständlich, die Möwe war ja der eigentliche Star dieses Konklaves. ich habe schon gesagt, also man hatte den Eindruck, hier in Rom wird alles bejubelt, was weiß ist. Man hat auf diesen Monitor immer gestarrt, weil man ja mit bloßem Auge nicht so viel da oben sehen kann über der Sixtina. Und jedes Mal, wenn diese Möwe ins Bild tapste, brandete so ein Applaus über die Piazza. Und das war am ersten Tag auch ganz intensiv, weil da alle dachten ja, irgendwas stimmt hier nicht. Wir warteten ja über 2 Stunden auf das erste Rauchzeichen. Es kam ja viel später als erwartet. Mhm. Und die Leute waren irgendwann so angespannt und nervös, dass jedes Mal, wenn sich auf dem Bildschirm irgendwie was tat, so ein Zucken über den Platz ging. Und da hat die Möwe jedes Mal einen Auftritt dann gehabt.
Eine Möwe geht viral und das Möwenbaby gleich mit. Millionenfach wurde das jetzt geteilt auf Social Media, egal ob Facebook, Instagram oder TikTok. Auch wir hier in der Redaktion haben die Möwe lieb gewonnen. Ich habe jetzt mittlerweile eine Stoffmöwe bei mir im Auto. Die nennt sich auch Leo, passenderweise. Und Kollege Alexander Foxius hatte nichts Besseres zu tun, als direkt eine Tasse bedrucken zu lassen. Also wenn ihr so eine Tasse haben wollt, meldet euch gerne bei uns. Wir verlassen jetzt mal den Vatikan und Papst Leo. Ich kenne Weintasting, Whisky-Tasting, Gin-Tasting. Aber ein Weihrauch-Tasting, das kannte ich tatsächlich bis Anfang dieser Woche nicht. Mönch Lukas aus dem Benediktinerkloster Nützschau, der hat das jetzt im Erzbistum Hamburg angeboten und mit Ministrantinnen und Ministranten durchgeführt. Anders als beim Weintasting ist das Weihrauch-Tasting natürlich eine Spur heiliger und definitiv ohne Alkohol. Und man muss auch alle Sinne aktivieren und nicht nur die Geschmacksnerven.
Wir haben in unserer Kapelle da am Mariendom ganz viele Weihrauchpröbchen aufgebaut, viele kleine Weihrauchkohlen angezündet und dann konnte jeder mal mit allen Sinnen probieren. Also wirklich fühlen, riechen, hören, sehen. Jeder Weihrauch sieht, riecht und hört und auch schmeckt anders.
Das erzählt uns Bruder Lukas. Es gibt auch starke Qualitätsunterschiede beim Weihrauch. Wenn er zum Beispiel riecht, bevor er verbrannt wird, ist es meistens kein wertvoller Weihrauch, erklärt Bruder Lukas. Hat also nichts mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum zu tun.
Der wurde einfach mit Parfümen oder mit Duftstoffen versetzt, dass er im Vorfeld riecht. Echt guter Weihrauch, der entfaltet erst seinen Geruch beim Verbrennungsakt selber und der riecht vorher sehr neutral. Und man kann richtig guten Weihrauch sogar hören. Wenn du ihn auf die Kohle legst und es knistert, fein und leise, dann hast du wirklich gute Qualität. Und billiger Weihrauch raucht nur und riecht sehr beißend und macht kaum Geräusche.
Weihrauch, also mehr als ein Räucherwerk. Die Hamburger Ministranten waren zumindest begeistert von diesem Weihrauch-Tasting, haben eine Menge an dem Tag gelernt. Ein Tasting also für alle Sinne und für jeden. Nachlesen könnt ihr das alles nochmal auf domradio.de und ich freue mich schon auf mein nächstes Whisky-Tasting. Das Sonntagslicht ist ja euer Podcast, der nur gute Nachrichten hat. Wir haben ja schon angefangen mit einer neuen guten Nachricht, denn wir haben einen neuen Papst. Der alte Papst, der hat aber auch noch etwas richtig Tolles hinten raus gemacht. Der hat sowieso vieles Gutes bewegt, aber das hier ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Denn das ausgediente Papamobil, das soll demnächst im Gazastreifen Kinder medizinisch versorgen können. Der jetzt verstorbene Papst Franziskus hat der Caritas in Jerusalem nämlich ein Papamobil vermacht. Die Idee dazu, die kam aus Schweden von Kardinal Anders Arborelius, weiß Peter Brune von der Caritas Schweden und der wiederum arbeitet eng mit der Caritas in Jerusalem zusammen.
Da haben wir mit dem Kardinal von Stockholm diskutiert, wie können wir unsere Kollegen in Jerusalem und in Gaza weiter unterstützen. Und da hat der Kardinal Arborelius gesagt, okay, ich bringe die Idee zum Papst. Die kannten sich gut. Und der Papst hat gesagt, ja, natürlich, ich leide mit den Kindern in Gaza.
Papst Franziskus war zu Lebzeiten sofort begeistert von der Idee des Stockholmer Kardinals und damit haben auch beide dann dieses Projekt gemeinsam angepackt. Die Caritas in Schweden, die war dann für den Umbau des Fahrzeugs zuständig. Es wurde übrigens genau das Papamobil umgebaut, mit dem Franziskus vor 11 Jahren in Jerusalem war. Es wurde so umgebaut, dass zum Beispiel medizinisches Material auch bei großer Hitze gekühlt transportiert werden kann. Es ist kein komplett offener Wagen mehr, aber es sind Scheiben eingebaut worden, erklärt uns der Geschäftsführer der Caritas Schweden. Der Wagen, der wird für seinen neuen Zweck richtig aufpoliert. Aber es darf auch einiges so bleiben, wie es schon vorher war.
Eine der Komponenten, das wir nicht austauschen in dem Papamobil von 2014, ist der Sitz von dem Papst. Und da werden wir auch die Kinder, die betreut werden, dann da sitzt du hier im Sitz, wo der Papst gesessen hat. Und du bekommst die beste Betreuung, du bekommst die Liebe, Caritas, die du verdienst. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger symbolischer Wert.
Sobald es möglich ist, sollen die Ärzte mit dem ausgedienten Papamobil schneller zu verletzten Kindern kommen und die dann vor Ort medizinisch versorgen. Der Caritas-Chef von Schweden, Peter Brune, der findet die Idee, die Papst Franziskus und Kardinal Anders Arbolius gemeinsam auf den Weg gebracht haben, großartig. Und wir übrigens auch. Jetzt gehen wir mal mit dem Sonntagslicht in ein Seniorenheim nur für Priester. Denn die Frage, die sich viele stellen, ist vielleicht, was passiert denn, wenn der Pfarrer nicht mehr arbeitet, also in Rente ist? In der Regel sind Pfarrer ja alleinstehend, also ohne Familie oder Partner. Und wenn sie dann in den Ruhestand gehen, verlassen sie oft nicht nur die Gemeinde, sondern auch das Pfarrhaus. Der Grund, der ist irgendwie recht nachvollziehbar. Sie sollen nämlich dem neuen Pfarrer dann nicht im Wege stehen. Pfarrer Heribert Stiegler, der ist seit Oktober im Ruhestand und hat sich dann gefragt, was kommt dann? Was hat er sich für sein Leben gewünscht, wollten wir von ihm wissen.
Das war wirklich in meiner Vorstellung, dorthin zu gehen, wo eine Schwesterngemeinschaft zum Beispiel, also eine Klostergemeinschaft, einen Priester braucht für die tägliche Zelebration. Das hatte ich mir schon überlegt, aber da hat sich für mich jetzt einfach auch nichts Passendes ergeben. Ich war offen für so eine Lösung. Dann war auch noch die Überlegung, mir eine Wohnung zu kaufen. Das habe ich aber letztlich dann verworfen, weil ich eigentlich nicht so gebunden sein wollte an einen Besitz.
In Bayern gibt es seit letztem Jahr ein Seniorenheim nur für Priester, das Haus Simeon. Seit seinem Ruhestand lebt er dort. Und wie ist das Leben dort?
Ich bin am 1. Oktober eingezogen und habe dann am 2. Oktober um 8 Uhr die Heilige Messe gefeiert und habe gesagt, das tue ich jetzt jeden Tag, außer Sonntag. Da gehe ich wo in eine Gemeinde. Zwei können nicht mehr selber, also den Hauptzelebranten machen. Eine konzelebriert dann immer, das ist ihm dann lieber und mit dem anderen tausche ich mich dann einfach immer aus, wer es übernimmt. Das war übrigens auch ein Punkt, der für mich wichtig war, hier einzuziehen, nämlich, dass ich die Möglichkeit habe, jeden Tag auch zu zelebrieren, ohne dass ich irgendjemanden bitten muss.
Das klingt auch nach einem schönen Leben für einen Pfarrer in Rente. Pfarrer Heribert Stiegeler hat uns erzählt, wie es ist in einer Senioreneinrichtung nur für Priester. Das ganze Interview nachlesen könnt ihr auf domradio.de. Es ist schon ein paar Wochen her, da gab es in Düsseldorf einen ganz besonderen Gottesdienst. Und zwar in der evangelischen Christuskirche. Bis zum Morgengrauen wurde da getanzt bei einem Techno-Wave. Techno-Klänge in der Kirche. Der ein oder andere wird jetzt sagen, Gott im Himmel, auch das noch. Ich persönlich als DJ, ehemaliger DJ, fand das eine gute und eine mutige Idee und eine mutige Aktion. Katharina Mutzbauer, sie ist die evangelische Pfarrerin in der Kirchengemeinde. Die war total begeistert, vor allen Dingen, weil 400 Leute da waren.
Also wir waren schon sehr gespannt. Und wir haben von Anfang an gesagt, es wird ein Experiment und wir werden schauen, was passiert. Und dann waren wir doch super positiv überrascht, wie viele gesagt haben, ja, so wollen wir Ostern verbringen, so wollen wir die Osternacht verbringen. Das war eine sehr, sehr große Überraschung für uns.
Fest davon überzeugt ist sie übrigens auch, dass Technomusik und Gottesdienst zusammenpassen.
Ich glaube, Gottesdienst ist auch immer ein bisschen Performance, ein bisschen Darstellung von Gottes Wort, Gottes Erleben. Deshalb passt das an der Stelle schon mal gut zusammen. Und ich glaube auch, dass Menschen auf einem Rave immer nach der Suche nach Lebendigkeit sind und die spüren wollen. Und das spürbar zu machen in einem Gottesdienst war total spannend.
Fortsetzung nicht ausgeschlossen.
Es wäre sehr wünschenswert. Also erstmal, das war ein Riesenprojekt, das war viel, viel Arbeit von den Menschen, die beteiligt waren. Das heißt, wir machen erstmal Pause, wir müssen uns erstmal ein bisschen nachbesprechen und gucken, wie war das alles, wie war das für die Beteiligten. Wir sind aber alle sehr positiv, sehr motiviert und haben Lust, dass es sowas mehr gibt in der Kirche in Düsseldorf und dass wir so Projekte auf jeden Fall weiterverfolgen werden.
Die Inspiration.
Wir haben zum Ende des Sonntagslichts ja immer einen Impuls. Ich glaube, in dieser Woche bietet es sich an, dass wir einfach in die Atmosphäre vom Petersplatz eintauchen oder eine Moderation von Olli. Wie war die Atmosphäre beim Habemus Papa? Ich bin Olli Kelch und bin raus. Wünsche euch einen schönen Sonntag.